Herzlich willkommen zum Coachingzonen-Podcast, dem Podcast für erfolgreiches Promovieren. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Isabella Buck über ihr Buch Wissenschaftlich schreiben mit KI und überhaupt generell über das Thema KI in der Promotionsphase, wie man KI vielleicht benutzen kann. Isabella erzählt noch mal ein paar Tipps, gibt noch mal ein paar Tipps und Tricks und auch Tools, beziehungsweise unter dieser Episode ist auch noch mal das Miro-Board von Isabella verlinkt, auf dem sie aktuell seit einiger Zeit auch Tools für das wissenschaftliche Schreiben und wissenschaftliche Arbeiten mit KI sammelt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hör dir diese Episode an, gib Sterne und Likes gerne auch, damit auch andere von dieser Episode profitieren. Herzlich willkommen, Dr. Isabella Buck. Ich freue mich, dass du hier bist. Du bist die Leiterin an der Hochschule Rhein-Main. Du leitest das Competence Center und du bist, habe ich festgestellt, weil ich beobachte dich ja schon länger. Und ich muss jetzt sagen, wir kennen uns auch, aber ich gucke natürlich auch immer ganz gerne, was du machst. Und ich habe so festgestellt, dass du dich ja sehr weitergebildet oder dass du Expertin bist, auch für KI im wissenschaftlichen Schreiben. Du bist ja auch Schreibtrainerin. Und der Anlass, dass wir uns hier treffen, ist, dass du das Buch Wissenschaftlich schreiben mit KI geschrieben hast. Und darüber will ich heute mit dir sprechen, aber ich will natürlich auch noch über ganz andere Sachen mit dir sprechen. Und das war ganz interessant. Ich habe heute Morgen, wir machen immer morgens bei Fokus Promotion so einen Wochenstart. Und dann frage ich natürlich auch immer so, wie geht's denn so? Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, sie wäre so unsicher, weil sie muss so viele Hausarbeiten korrigieren und sie ist sich sicher, dass die mit KI geschrieben sind. Und sie war irgendwie so ein bisschen geknickt, weil sie sagt, und ich mache mir jetzt so eine Mühe, die zu bewerten und lese die alle durch und gebe da nochmal ein Feedback drauf und vielleicht interessiert das keinen. Und das, ja, habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt der richtige Start in den Tag, beziehungsweise führt mich gleich zu dem Gespräch jetzt mit dir. Ich möchte dich jetzt zunächst mal fragen, du hast das Buch geschrieben. Wie bist du drauf gekommen, Wissenschaftlich schreiben mit KI?
Ja, erstmal noch hallo Jutta und danke auch für die Einladung in deinen Podcast. Ja, wie ich das Buch geschrieben habe, ich glaube, die Antwort ist ziemlich banal. Ich habe eine Anfrage bekommen vom Herausgeber der Reihe Studieren aber richtig vom UVK Verlag, das war Michael Huter. Und dann war ich aber nicht direkt Feuer und Flamme, weil ich erstmal dachte, naja, ein Buch zu dem Thema, ist das zeitgemäß? Und der Verlag hat aber gesagt, Studierende wollen zu diesen, sage ich mal, überfachlichen Themen offensichtlich nach wie vor gerne Bücher und dass wir auch eine ganz kleine Auflage machen können, sodass man die schnell aktualisieren kann. Und dann bin ich damit schwanger gegangen und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, coole Idee, das ist doch eine gute Sache, auch so ein bisschen Ruhe in Anführungszeichen in dieses ganze Newsletter-Chaos etc. zu bringen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben.
Das Buch, muss ich jetzt mal sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Aber ich finde auch, dass du sehr, sehr gut schreiben kannst, weil ich lese nämlich auch deinen Blog, möchte ich mal sagen. Ich bin eine, die den Blog liest. Und
danke, cool. Ja, gut zu wissen.
Genau, ich verlinke ihn auch gerne nochmal hier unten im Podcast. Und ich kann mir auch vorstellen, ich habe auch erst gedacht, oh, ein Buch zu KI, das ist doch schon alt, wenn es rauskommt, ne? So, das habe ich mir schon so gedacht. Wen hattest du im Kopf, als du das geschrieben hast? Für wen hast du das geschrieben?
Tatsächlich von Anfang an wirklich fortgeschrittene Studierende und Promovierende. Das liegt daran, dass alles andere für mich eine zu große Mammutaufgabe gewesen wäre, beziehungsweise ich da bis heute keine überzeugenden Antworten habe, wie bringt man das Thema KI und wissenschaftliches Schreiben an Menschen, StudienanfängerInnen, die halt noch keine Erfahrung haben mit wissenschaftlichem Schreiben, also ohne KI. Und deswegen ist man auch, denke ich, wenn man das Buch liest, ohne dass man Erfahrung hat mit dem wissenschaftlichen Schreiben, ist man überfordert. Also von daher von Anfang an Personen, die schon ein paar Hausarbeiten geschrieben haben, eine Bachelorarbeit geschrieben haben, eine Masterarbeit geschrieben haben und damit auch Promovierende.
Ja, ich habe mich, sofort irgendwie zu Hause gefühlt in dem Buch. Ich habe sofort, weil du auch so Anleitungen, das fand ich total cool, weil du so Anleitungen gibst, wie man das Buch auch benutzen kann. Mhm. Und das ist ja schon, dass man es auch so benutzen kann, dass man sich Gedanken darüber macht, über das ganze KI-Thema sozusagen, auch die Frage, wie will ich das einsetzen? Und ich finde es aber auch ziemlich klasse, dass da auch so Hands-on-Geschichten drin sind, weil das finde ich ja wichtig, weil man ja nie so genau weiß, wie gehe ich da jetzt vor oder was nutze ich oder was darf ich nutzen. Was meinst du jetzt so auf die Promovierenden? Das sind ja so meine Zielgruppe. So was meinst du, wo kann KI denen am meisten helfen?
Also ich würde so einen kleinen Disclaimer vorweg schicken und würde sagen, dass das total unterschiedlich auch ist von Fach zu Fach. Mhm. Ich selber bin Geisteswissenschaftlerin. Ich publiziere im Bereich Hochschuldidaktik, Schreibdidaktik. Und da ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie Physikerin wäre. Deswegen das irgendwie mal so vorweggeschickt. Und dann glaube ich, dass KI da eine sehr wichtige Rolle spielen kann, unabhängig vom Fach, weil sie Promovierenden helfen kann, besser zu werden. Ich glaube, so als promovierende Person habe ich mit KI endlich immer ein Gegenüber zum Austausch. Mhm. Ich habe ein Gegenüber als Sparringpartner beispielsweise, aber ich habe auch plötzlich sehr viele Hilfskräfte. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich selber bei meiner Diss dachte, dass ich dachte, okay, hier hättest du gerne Hilfskraft und da hätte ich gerne noch mal eine Hilfskraft. Und ich glaube, das ist so eine total gute Sache. Und dann eben auch als Katalysator für Denkprozesse, also dass es mich wirklich anspornt, tiefer zu denken, aber auch, dass ich oberflächlicher denke im Sinne von, ich kriege viel größere, viel weitreichendere Überblicke über mein Forschungsfeld beispielsweise. Und noch einen letzten Punkt. Ich glaube, dass KI auch da eine wichtige Rolle für Promovierende spielt, dass ich darüber nachdenken kann, was ich eigentlich will, im Sinne von, okay, was ist genau der Mehrwert auch meiner Promotion? Was kann KI nicht automatisieren? Was macht mich als Forscher, als Forscherin aus? Und ich glaube, dass das auch gut sein kann, weil KI da auch einiges hinterfragt.
Ich finde auch diese Rolle von KI als Sparringspartner, als Diskussionspartnerin, finde ich schon auch ziemlich gut und kriegt das auch mit, dass Promovierende das machen. Ich frage mich, wo KI jetzt auch vielleicht nicht mehr nützt oder wofür man sie nicht gebrauchen kann. Hast du auch da eine Antwort drauf?
Ja, ich glaube, also auch das wieder sehr fachspezifisch. In den Geisteswissenschaften zum Beispiel ist es kein gutes Instrument für Literaturrecherche und auch kein gutes Instrument für zum Beispiel Zusammenfassung von Artikeln, weil Artikel haben da einfach nicht so dieses klassische Struktur, wie sie das in den Naturwissenschaften haben. Da geht es mehr um so einen Argumentationsstrang, also viel deutlicher halt als in den Naturwissenschaften. Und deswegen ist es da auch zum Beispiel nicht so gut. Dann sehe ich unabhängig vom Fach Grenzen bei der Überarbeitung. Also Überarbeiten ist ja so ein sehr wichtiger Schritt im Schreibprozess und auch so eine Komponente, sage ich mal, wo schreibkompetente Menschen sich von nicht so schreibkompetenten Menschen unterscheiden, weil eben schreibkompetente Menschen das Überarbeiten sehr zentral setzen. Und dass KI inhaltlich nicht überarbeiten kann, ich glaube, das versteht sich so von selbst, weil KI nichts versteht, kein fachliches Wissen hat. Und sprachlich, auf der sprachlichen Ebene ist es auch wieder sehr fachspezifisch. Und KI ist auch darauf nicht ausgelegt. Ich meine, diese ganzen LLMs, die wir haben, sind trainiert mit Daten aus dem Internet, von Reddit oder wie auch immer. Da sind jetzt natürlich auch, aber nicht so en masse irgendwelche Fachtexte drin. Von daher ist es da auch schwierig zu sagen, mach mir mal den Text wissenschaftlich. Ja, gleichzeitig denke ich aber auch, dass ja in der Promotionsphase ist man ja schon fachlich sehr gut einsozialisiert, sodass es da natürlich auch nochmal was anderes ist als im Studium.
Das kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch in der Promotionsphase schon auch viele Sachen vielleicht besser machen kann als KI, also gerade was Überarbeiten angeht. Und es gibt ja, wenn ich jetzt so an DeepL denke, ich habe schon mal ab und zu das so gemacht, weil man kann man ja einstellen, akademisch oder freundlich oder so, aber das akademisch, das, also da muss ich als Schreibtrainerin sagen, dass das funktioniert nicht. Was ich auch mitkriege, dass Leute sich fragen, darf ich das? Das ist doch immer auch so eine Frage, ne? Kannst du da als Expertin was sagen? Du hast ja so den Überblick.
Ja, das ist natürlich immer so die große Frage. Was darf ich nicht? Erstmal auch hier wieder, sorry, dass ich so bei jeder Frage gefühlt mit einem Disclaimer im Voraus komme, ne? Aber auch da natürlich wieder das große Thema, ich kann das nicht generell sagen, sondern die Frage ist ja auch immer, was sind die Leitlinien der Betreuenden, was sind die Leitlinien der Hochschule oder was sind auch die Leitlinien der Journals, in denen ich publiziere, wenn ich kumulativ promoviere. Ich persönlich würde sagen, ja, ich darf es immer und gerade in der Promotion würde ich inzwischen auch sagen, ich soll es auch immer. Es ist auch sehr wichtig, dass ich es mache, weil das ja auch meine Qualität, also die Qualität meines wissenschaftlichen Arbeitens auch steigern kann, wenn ich KI richtig und kompetent einsetze. Aber ich darf es eben immer nur so lang, wie ich selber die Verantwortung für meinen Text übernehmen kann. Und da haben wir jetzt immer diesen großen, schillernden Begriff Verantwortung. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, weil man damit auch schnell so einen Diskurs abspeist, würde ich mal sagen, und sagt, naja, übernimm Verantwortung und dann ist alles super. Aber das hilft den Leuten ja auch nicht so weiter. Was heißt es denn, Verantwortung für mein Ergebnis zu übernehmen? Und ist es jetzt schlimm, wenn ich zum Beispiel mal einen Satz komplett so übernehme, wie er von KI generiert wurde, weil ich ihn geprüft habe und weil ich dann festgestellt habe, ja, das passt zu meiner Argumentation, das passt sprachlich und inhaltlich. Und dann würde ich eben sagen, ja, das ist total fein, eben auch dann KI zu nutzen und KI auch dann zu nehmen. Und gerade weil wir ja in der Promotionsphase sind und da ein wichtiger Teil der fachlichen Einsozialisation schon stattgefunden hat, glaube ich auch, dass gerade Promovierende sehr wohl KI verantwortungsvoll nutzen können. Aber ich kenne das auch, dass immer wieder die Frage ist, Hilfe, bekomme ich nachher meinen Doktortitel vielleicht aberkannt? Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ich natürlich als, ich sag mal, Außenstehende locker sagen kann, nutz KI. Aber am Ende muss es eben immer, wie gesagt, mit Betreuer, Betreuerin oder auch den Verlagsrichtlinien abgestimmt sein.
Würdest du denken, dass man beispielsweise, wenn ich jetzt so promovieren würde, ne, und ich würde jetzt überlegen, also ich hätte, glaube ich, keine Probleme damit zu sagen, okay, ich schreibe jetzt einen Text und dann gebe ich so Sachen in DeepL ein und sage so, ne, weil DeepL, also muss ich jetzt mal sagen, ich schreibe gute Sachen, aber wenn DeepL das hatte, sieht es irgendwie besser aus. Da sind die Fehler auch raus. Aber wenn ich jetzt, also da würde ich jetzt vielleicht so weniger das Problem sehen, einen eigenen Text so zu über, also ne, so sprachlich irgendwie schöner gemacht zu bekommen. Wie gehe ich dann vor, wenn ich jetzt promoviere? Dann meinst du, ich sollte dann die Promotionsbetreuung fragen oder ich sollte gucken, was die Fakultät oder die Universität für Richtlinien hat oder wie mache ich das?
Ja, ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Sache. Also was gibt es da für Richtlinien? Daneben ist ja immer noch das Thema, naja, ich muss mich einfach orientieren an den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis. Aber da wiederum ist natürlich auch sehr, sehr viel Wahrheit da. Also wenn wir uns die DFG-Richtlinien anschauen zum Thema KI, die stammen von September 2023. Das ist halt aus der Steinzeit im KI-Zeitalter. Und auch das, da ist wieder das Thema, übernimm Verantwortung. Und ich glaube, dass so eine ganz schwierige Spannung zwischen auf der einen Seite sehr, sehr genaue Richtlinien haben wollen, das darfst du und das darfst du nicht, aber auf der anderen Seite halt auch akzeptieren und aushalten müssen, dass es die gar nicht geben kann. Es gibt jetzt im Bereich Studierende, aber ich will es trotzdem als Beispiel anführen, von einer deutschen Uni, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, da ein Institut, da habe ich eine Eigenständigkeitserklärung gesehen. Und da mussten Studierende angeben, zu wie viel Prozent sie KI genutzt haben in ihrem Schreibprozess. Und das finde ich einfach nur lächerlich, weil wenn ich meine eigenen Schreibprozesse mit KI anschaue, ich kann im Leben nicht angeben, wo genau, also wie viel Prozent das ist. Und es ist ja auch ein ganz großes Kontinuum von auf der einen Seite Texten, die 100% KI generiert sind. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Und auf der anderen Seite Texte, die komplett zu 100% menschlich sind. Und auch das würde ich nicht mehr tun im heutigen Zeitalter. Und dieses Ausloten hat auch viel mit Erfahrung zu tun, aber auch viel damit, wie ich selbst eben mich als Herrin, als Schöpferin, als Souverän oder am Ende als Leader meines Schreibprozesses betrachte. Und ich glaube, das ist so das zentrale Thema, AI Leadership. Also kann ich als Mensch sagen, ich führe meine KI-Tools wie Hilfskräfte, wie Mitarbeitende in meinem Team, aber ich bin eben am Ende, und da haben wir das Schlagwort, das Buzzword wieder, aber ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen verständlicher ist, dass ich selber eben sage, ja, ich stehe am Ende dafür gerade.
Glaubst du, also, ich frage mich halt manchmal, also eigentlich so, ich will auf die Frage raus, so verändert sich die Schreibkompetenz. Aber also das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe jetzt irgendwie was gelesen, aber es war wieder so ein Prof, der sagt, ah, die Studierenden sind alle schlecht. Da gibt es ja auch so welche, ne, von Studierende, faule Säcke und so. Aber ich denke mir halt schon, dass wenn Leute nicht mehr so viel lesen, ne, so, also es, bestimmte Leute lesen ja auch gar nicht mehr oder gucken auch überhaupt keine Nachrichten mehr, so solche Sachen. Kann mir schon vorstellen, dass sich Dinge verändern. Aber glaubst du, dass das Schreiben von, also so durchschnittlich schlechter wird? Also dass man dadurch, dass man ja einfach sich, also zum Beispiel auch so dieses, dass man sich Informationen so, also früher, so vor 2-3 Monaten, da habe ich noch gegoogelt. Da habe ich so geguckt irgendwie, ne, und da habe ich so verschiedene Seiten aufgerufen und da habe ich das verglichen, was die so gesagt haben, und habe mir daraus jetzt so einen Reim gemacht. Heute schreibe ich eine Frage an ChatGPT, und ChatGPT sagt mir, so und so sieht das aus. Klar, da muss ich immer noch gucken, stimmt das, ne? Aber ich habe da einfach viel mehr Informationen. Wie, frage ich jetzt einfach mal so, wie beeinflusst das unser Denken, unser Argumentieren, unsere Kompetenzen?
Super schwierige Frage, wo ich nur sagen kann, also ich kann jetzt Thesen aufstellen, aber ich habe keine empirischen Belege. Und ich finde es auch schwierig, dieses, ja, früher haben sie alle viel besser geschrieben, weil ich meine, so ist es ja auch nicht. Also von daher schwierig. Ich glaube, wie es unser Denken beeinflusst. Ich glaube, es ist nicht zu leugnen, dass es unser Denken beeinflusst. Ich merke schon auch manchmal, dass ich mich selber ertappe, dass ich faul werde kognitiv. Also, dass ich irgendwie einen Text überarbeite, weil ich ein Feedback bekommen habe. Und dann, das habe ich jetzt neulich beobachtet und war sehr erschrocken über mich selbst, waren da irgendwie 2 Sätze und, also es war auf Englisch, die waren jetzt nicht so toll verbunden, also logisch, semantisch. Und dann habe ich es halt Gemini gegeben und meinte, mach da mal eine vernünftige Verknüpfung draus. Und ich dachte, hey, das kannst du auch selber. Aber das Ding ist ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder schlechter, aber ich könnte es theoretisch selbst. Was ist aber mit den Menschen, die jetzt heute irgendwie in der Schule sind? Was macht es mit deren Denken? Ich mache mir jetzt um uns tatsächlich keine Sorgen. Ich denke, wir haben alle denken gelernt ohne KI-Werkzeuge. Aber was ist wirklich mit den SchülerInnen? Und gleichzeitig, also wenn wir jetzt irgendwie 100 Jahre zurückgehen, war ja auch alles ganz anders. Und deswegen, also eine sehr schwierige Frage.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch nur mal so. Ich dachte, wo ich jetzt die Expertin hier habe, dann kann ich einfach mal so einfach mal fragen, was die so davon hält. Ich will jetzt 2 Fragen irgendwie so ein bisschen verbinden, weil du sprichst ja im Buch von KI als Co-Autorin, was ich eigentlich richtig cool finde, weil das, ne, so, das ist ja wirklich, was du vorhin auch sagtest, Sparringspartner und so. Gibt's, hast du so konkrete Beispiele, wo dir KI beispielsweise aus Schreibkrisen geholfen hat als Co-Autorin oder ja, so von dir oder von anderen jetzt?
Genau, also so aus der Arbeit mit Promovierenden. Ich habe tatsächlich vor dem Launch von ChatGPT schon mit der Schreibberatung für Promovierende aufgehört. Deswegen kann ich jetzt quasi nur Beispiele nennen aus meiner Beratungspraxis vor KI, wo ich denke, okay, das würde jetzt was, da würde KI was ändern. Zum Beispiel hatte ich mal eine Promovierende in der Schreibberatung, die ganz, ganz große Probleme hatte damit, dass sie einen Haufen, also einen riesigen Berg an Daten zu transkribieren hatte. Und das hat sie so sehr behindert in ihrem weiteren Arbeiten, weil sie immer nur diese Transkripte vor sich gesehen hat und gar nicht das, wofür sie eigentlich promoviert, in Anführungszeichen, nämlich die inhaltliche Arbeit. Und von daher würde ich sagen, okay, da kann KI total helfen, so ein Motivationstief zu bekämpfen, weil es diese niedrigeren kognitiven Tätigkeiten für uns automatisieren kann. Und das andere ist, hat auch was mit Material zu tun, dass ich immer wieder Promovierende der Schreibberatung hatte, die überfordert waren von zu viel Material, das sie gesammelt haben. Also von zigtausenden Literaturbelegen, Notizen, Kommentaren, Gedanken. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo mir selber KI regelmäßig dabei hilft, wenn ich nämlich wirklich eine ganz große Menge an Ideen, an Gedanken, an Exzerpten habe, dass ich das dann wirklich alles sammle und einem KI-Tool gebe, zum Beispiel Gemini, weil das ein recht großes Kontextfenster hat, und dann die KI dazu auffordere, dieses Material zu strukturieren. Natürlich nach Kriterien, die ich ihm gebe, oder vielleicht auch nicht nach Kriterien, vielleicht auch wirklich zu sagen, das alles habe ich zum Kapitel 2 gesammelt. Kannst du mir bitte daraus eine interne Gliederung dieses Materials machen, sodass ich einen möglichen Pfad habe, wie ich selber durch dieses Kapitel navigieren und auch meine Lesenden dann dadurch führen kann.
Das war jetzt sozusagen schon ein Prompt.
So ungefähr.
Okay, ich glaube, du hast ja auch einige Beispiele auch nochmal so in deinem Buch und will nochmal auch auf dieses Thema Praxis, praktische Tools. Du benutzt Gemini meist oder was benutzt du so? Oder was empfiehlst, also Frage ist, was würdest du so Promovierenden empfehlen? Wo kommen die vielleicht auch nicht drum herum? Oder also wieder jetzt, ich weiß, fachspezifisch.
Jetzt hätte ich sogar einen anderen Disclaimer, Jutta, nicht fachspezifisch, sondern was anderes, weil ich selber mich auch immer so sehr gegen diese Toolifizierung sperre, also dass man jetzt irgendwie sagt, ne, nennen wir irgendwie 5 verschiedene Tools. Mhm. Ich habe ein Miro-Board gemacht, das auch in meinem Buch verlinkt ist, das können wir auch gerne in die Shownotes packen, wo ich sehr versuche, aktuell zu halten mit allen möglichen Tools, sortiert nach Kategorien, also Literatur, Recherche, Rohfassung etc. Ja, also genau, das vielleicht dazu. Inzwischen ist ja auch so die große Frage nach dem Modell, das ich überhaupt nutze. Also will ich ein, ich sag mal, normales Large Language Model oder möchte ich ein Reasoning Modell nutzen? Da ist natürlich auch das Thema, dann muss ich ja wissen, wofür ich ein Reasoning Modell nutzen kann. Und das kann ich gut nutzen und das kann mir gut helfen bei komplexen Aufgaben. Aber wenn ich irgendwelche einfachen Aufgaben habe, dann ist das Tool sozusagen in Anführungszeichen unterfordert und dann bekomme ich keine befriedigenden Antworten. Eine zweite Frage ist natürlich auch, was ist mit Datenschutz? Also wie geschützt müssen die Daten werden, mit denen ich arbeite? Und deswegen, genau, gibt es auch sowieso, glaube ich, nicht das eine Tool, das mich von Anfang bis zum Ende unterstützt. Also ja, die gibt es, aber ich würde mal so sagen, the more, the merrier. Und vielleicht sage ich aber ja auch, okay, ich mache einfach alles mit Google Docs oder mit Google Sheets und ich greife dann einfach nur auf die dort integrierten KI-Tools zurück. Oder ich sage, ich möchte gerne sehr viele verschiedene Modelle nutzen, möchte mich aber nicht auf 50 Plattformen registrieren. Dann kann ich zum Beispiel auf Poe zurückgreifen, weil ich mich da nur einmal anmelde, aber dann alle möglichen Modelle nutzen kann. Ich selber verwende vor allem Gemini, ChatGPT und Claude, aber auch je nach Aufgabe unterschiedlich. Und wenn es darum geht, mit großen Textmengen zu arbeiten, dann vor allem Gemini, weil das aktuell eines der größten Kontextfenster hat.
Ist es eigentlich so, dass jetzt mal du weißt das bestimmt, wenn ich jetzt einen Text beispielsweise in ChatGPT gebe und sage, mach mir den schön oder irgendwas, ne, sage ich jetzt hier, mach mir das daraus, das und das. Gehört er dann, also dient er dann als Trainingsdaten und ist das dann beim nächsten Mal KI? Also weißt du so, wenn er das ausspuckt, wenn ich einen Text da reingebe, wem gehört er dann?
Ja, Genau, also das hängt erstmal noch damit zusammen, wie du sozusagen die Einstellungen auch bei ChatGPT setzt. Mhm. Also du kannst zum Beispiel so geheime Chats anlegen, die dann auch nicht in deiner Suchhistorie auftauchen und wo dann die Daten auch nicht zu Trainingszwecken verwendet werden. Mhm. Du kannst aber auch zum Beispiel die Erinnerungsfunktion von ChatGPT aktivieren, die natürlich wiederum Vorteile bietet, weil du nicht alles 100-mal sagen musst, sondern ChatGPT dich irgendwann ganz gut kennt. Aber dann ist eben auch ganz klar, dass deine ganzen Verläufe gespeichert werden. Mhm. Generell ist die Frage nach diesen Texten und wem gehören die und was passiert damit, immer recht schwierig, weil diese Vorstellung von, ich gebe einen Text in ChatGPT ein und dann wird der bei einer anderen Nutzerin genauso ausgespielt, auf der einen Seite nicht stimmt und auf der anderen Seite aber natürlich trotzdem die Sachen, die ich eingebe, auf US-amerikanischen Servern am Ende liegen. Um es quasi positiv zu wenden, könnte man sagen, naja, da ChatGPT nimmt meine Texte, die ich eingebe, und also wandelt sie ja erstmal eine ganz lange Abfolge von Zahlen ab. Das heißt, die Sprachmodelle wollen ja nicht mit Text arbeiten, sondern die arbeiten mit Zahlen. Und wenn ich jetzt 100-mal eingebe, irgendwie, dass mein Lieblingsessen Pizza ist, dann wird trotzdem nicht bei einer anderen Nutzerin auf der anderen Seite der Welt ausgegeben, dass Isabella Buck gerne Pizza isst. Mhm. Von daher, das ist quasi nicht das Thema, sondern die Daten, die ich eingebe, werden genutzt, um zur Vektorisierung, also um die Daten, also um die Sprachmodelle besser zu machen. Auf der anderen Seite möchte ich aber natürlich auch nicht, wir haben sehen in Studien, dass der Zweck ChatGPT als Therapeut oder Therapeutin ziemlich weit oben liegt in den Nutzungsszenarien. Und das ist aber ja auch etwas, wo ich jetzt nicht möchte, dass irgendwelche Daten über mein psychisches Wohlbefinden auf amerikanischen Servern landen und auch vielleicht keine Daten, wo ich Interviews geführt habe mit Personen, denen ich gar nicht gesagt habe, dass ich diese Interviews bei ChatGPT hochlade. Also insofern auch einfach eine komplexere Frage.
Ja, das zum Beispiel sollte man sowas wie Namen, also ich denke jetzt gerade an so Gutachten schreiben oder so, dass man vielleicht dann das ohne Namen und Daten macht. Ja, ich hatte eigentlich so gedacht, dass es vielleicht so schwierig ist, dass man vielleicht denkt, also ich gebe jetzt meinen Text in ChatGPT ein und der Nächste macht vielleicht eine KI-Prüfung und sagt, ja, das, also so der Text kommt dann irgendwo anders wieder raus und dann wird gesagt, ja, das ist ja nicht, du hast den mit ChatGPT gemacht, obwohl, weißt du, so irgendwie, ja, das ist meine Sorge.
Genau, da ist es tatsächlich so, dass diese KI-Detektoren höchstgradig problematisch sind und auch immer wieder Menschen, zu denen gehöre ich auch, sich sehr stark dafür positionieren würden, für ein Verbot dieser KI-Detektoren, weil die gaukeln Sicherheit vor, wo keine Sicherheit ist. Und so ein KI-Detektor ist niemals zu 100% zuverlässig. Ich habe das auch schon irgendwie regelmäßig gemacht, eigene Texte da hochgeladen und dann heißt es, der ist zu 74% KI generiert oder KI-generierte Texte hochgeladen und andersrum. Also von daher, wenn es jetzt rein um das Thema des Prüfungsrechts geht, sage ich mal, sind KI-Detektoren niemals so, dass ihre Ergebnisse vor Gericht Bestand haben.
Ja, gut, okay, aber die sollten ja Bestand haben vor beispielsweise der Promotionsprüfungskommission.
Da haben KI-Detektoren, können da nicht zum Einsatz kommen, weil sie einfach nicht justiziabel sind.
Nicht gut funktionieren. Letzte Frage, möchte ich nochmal so was zum Prompting machen. Hast du so vielleicht 3-4 Tipps für Promovierende, also so was Prompting angeht, dass man, wo du sagst, so das wäre so, da sollte man dran denken?
Das ist das Gespräch der Disclaimer, von daher mein Disclaimer am Anfang. Ich glaube, dass Prompting, dass die Bedeutung immer weiter abnimmt, das sehen wir auch schon jetzt und das ist, glaube ich, immer, also dass die Qualität des Outputs immer weniger davon abhängt, was ich eingebe. Ich glaube, beim Prompting ist so das wichtigste Thema die Problemformulierung. Also, dass ich selber mir darüber im Klaren bin, was genau möchte ich eigentlich vom Sprachmodell und warum genau gebe ich das jetzt in ein Sprachmodell ein und warum mache ich das nicht selber? Also es gibt da auch schon einige Texte drüber, die eben sagen, so die wichtigste Kompetenz im KI-Zeitalter ist Problemformulierung. Und wenn du es aber doch ja nach Prompts gefragt hast, dann ist es so, dass das sehr stark vom Modell abhängt, also davon, ob ich ein Reasoning-LLM habe oder ein GPT-LLM, also ein in Anführungszeichen normales LLM. Und wenn ich ein normales, ein herkömmliches habe, dann sind zum Beispiel Beispiele wichtig. Also, dass ich ein Beispiel reingebe von einem Output, wie ich ihn gerne hätte, sodass das LLM darauf basierend meine Kriterien ableiten kann. Wenn ich ein Reasoning-LLM habe, sind Beispiele eher kontraproduktiv. Das heißt, ich sollte auf Beispiele verzichten. Was für beide wichtig ist, für beide Modellklassen, ist Kontext, also so viel Kontext wie möglich, um einfach auch meinen Hintergrund einzugeben, weil das KI-Tool natürlich meinen Hintergrund nicht kennt. Was auch für beides sehr wichtig ist, ist die Zielsetzung. Also, dass ich selber definiere, was sind eigentlich Parameter für eine erfolgreiche Antwort? Woran mache ich das fest? Und vielleicht noch zwei Sachen. Auch für beide wichtig ist das Thema Prompt-Formatierung. Also, dass ich zum Beispiel Markdown verwende oder XML-Tags, um unterschiedliche Teile meines Prompts zu kennzeichnen. Und das Letzte, was sich wieder unterscheidet zwischen Reasoning-LLM und normalem LLM, ist das Thema Rollenzuweisung. Also ich glaube, das kennt man von den klassischen LLMs, dass gesagt wird, sage dem KI-Tool, du bist ein Und das ist da nach wie vor wichtig, aber diese Reasoning-Modelle brauchen diese explizite Rollenzuweisung nicht, weil sie auf das Abarbeiten oder das Bearbeiten von logischen Aufgaben spezialisiert sind.
Kannst du, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt überhaupt gar nicht so viel Ahnung, was sind denn Reasoning-Modelle? Also kannst du mir da so Beispiele sagen?
Ja, genau. Reasoning-Modelle sind bei ChatGPT alle Modelle, die ein O am Anfang haben. Also zum Beispiel O1 oder O3. Und die Modelle, die ein GPT vorne haben, das sind keine Reasoning-Modelle. Reasoning-Modelle wurden prominent durch DeepSeek, das ist eine chinesische Firma. Und die haben so die Reasoning-Modelle, lässt sich so ein bisschen wie ChatGPT, generative KI für alle, in denen ins Bewusstsein brachte, hat DeepSeek Reasoning-Modelle für alle ins Bewusstsein gebracht. Und Reasoning-Modelle zeichnen sich dadurch aus. Und das ist wiederum ein schwieriges Thema, weil wir da ganz, ganz viel Anthropomorphisierung drin haben. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ganz, ganz fetten Anführungszeichen denken. Das heißt, dass sie eine Aufgabe erstmal, ohne dass ich ihnen sage, bitte mach das Schritt für Schritt, die Aufgabe erstmal in Einzelschritte zerlegen und dann die Einzelschritte ausführen. Und Felix Schlendner von AI First, der hat einen Vergleich gebracht, den ich ganz schön finde. Der sagt, dass Reasoning LLMs so die Planer sind und die normalen LLMs so die Arbeitspferde. Das heißt, die machen so die, die einfacheren Aufgaben. Das sind die Sachen, die man vielleicht auch eher automatisieren kann. Und wenn es darum geht, irgendwie komplexen Probleme zu lösen, logisch Schritt für Schritt, dann setzt man eben am besten Reasoning LLMs ein.
Dankeschön, Isabella. Ich bin jetzt viel schlauer, als ich dachte.
Das ist gut.
Ich danke dir erstmal für das Gespräch. Ich will hier nochmal dein Buch bewerben, Wissenschaftlich Schreiben mit KI von Isabella Buck. Kann man kaufen im Buchhandel bei den BuchhändlerInnen des Vertrauens am besten.
So ist es, genau.
Okay. Ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich und ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also wirklich, so das geht ja so super schnell und vielleicht sprechen wir nochmal in einem Jahr und unterhalten uns über was ganz anderes, ne? Wenn Ende 2023 schon damals war, dann bin ich mal gespannt, was so Mitte 2026 ist. Herzlichen Dank, liebe Isabella Buck.
Definitiv. Ich danke dir, Jutta, für die Einladung und ja, für deine Fragen. Und ich glaube, das ist alles Sachen, die wir wirklich immer wieder durchdenken müssen, weil sich einfach so viel, so schnell, so vieles auch ändert. Danke, Jutta.
Das war das Gespräch mit Dr. Isabella Buck. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonnier gerne den Newsletter von Coaching Zone Wissenschaft und hinterlass hier gerne ein Like, ein Glöckchen oder was auch immer man bei deinem Streamingdienst hier hinterlassen kann, um diesen Podcast auch für andere zugänglich zu machen. Komm gut voran, deine Jutta Werden.